swiftly analyze, swiftly analyze.
Hallo Melissa.
Hallo Sabine.
Willkommen bei der heutigen Folge Swiftly Analyzed.
Die Folge, auf die sich Sabine schon freut, seit wir das Album das erste Mal besprochen haben.
Ich wollte nur auf Holz klopfen, das ist der einzige Grund. Ja, wie geht's dir?
Ja, soweit ganz
gut. Was dich excited?
Es gibt viele Dinge, die mich gerade exciten. Zum Beispiel, dass Paris Paloma diese Woche ihr neues Album angekündigt hat, das im September rauskommt. Ich habe gerade leider den Titel vergessen, aber es wird ganz großartig. Wir haben sie ja beide schon live gesehen.
Genau, sie war die Vorband von Florence and the Machine. The Fatal Flaw wird das neue Album heißen. Für alle, die sie nicht so viel hören, von ihr ist das Lied Labor, das alle feministischen Creatorinnen irgendwann mal auch unter ihre Videos gelegt haben. Ja, ganz große Empfehlung, ich freue mich auch schon sehr.
Aber es ist ja noch sehr, sehr lange bis September, bis das rauskommt. The good news is, es gibt in der Zwischenzeit noch ein Album, auf das wir uns freuen können. Und zwar hat auch Gracie Abrams ein neues Album angekündigt, das schon im Juli rauskommt. Das heißt Daughter from Hell. Hier mal wieder Timeline Reveal. Heute, wo wir aufnehmen, ist die erste Single von diesem Album erschienen. Die heißt Hit the Wall, also very heartbreak, very, vielleicht brauchen wir Therapie danach. Und ich finde, auch wenn man so, also da könnte man auch ganz, ganz wunderbar Lyrics analysieren. Also es ergibt für mich total Sinn, dass Taylor und Gracie sich gut verstehen, dass Gracie bei Taylor Vorband war, dass die zusammen schon Lieder geschrieben haben, weil ich finde, die haben dann einen sehr ähnlichen Stil. Sabine, du hast auch Things to be excited about.
Oh mein Gott, ja. Ich habe das ja schon mal angesprochen, dass ich so ein bisschen so ein, sagt man, ich bin halt ein ESC-Fangirl, also Eurovision Song Contest läuft jetzt gerade. Und ich schaue mit meinem Verlobten gemeinsam auch immer diverse der Vorentscheide. Das heißt, bei mir beginnt dieses Problem auch nicht erst in der Woche, wo jetzt die diversen Halbfinale sind, die beiden Halbfinale und das Finale jetzt am Samstag, sondern ich bin schon invested seit Januar. Und es ist einfach so toll. Es gibt ganz viele tolle Beiträge. Es war jetzt am Dienstag, war das erste Halbfinale, das war ganz großartig. Hat direkt mit einem Banger aus Moldova gestartet. Das Lied fand ich vorher auch schon lustig, aber dann, wenn du es dann nochmal live siehst. Und also so viel Energie auf der Bühne. Ganz toll. Und das war super großartig. Das Problem war nur, es wird ja so zufällig ausgelost, ob die Leute ins erste oder das zweite Halbfinale kommen. Und es waren fast alle Banger im ersten Halbfinale.
Oh no.
Und das zweite Halbfinale war gestern und das war so ein bisschen schnarchig, abgesehen davon, dass mein absoluter Favorit Dänemark gestern war.
Go Dänemark!
Es war so dramatisch, es war ganz schlimm. Sie waren die Vorletzten, die aufgerufen wurden und Sören ist schon da gesessen und hat sich die Flagge so über den Kopf gestülpt und hat ausgeschaut so, ich will sterben, beachtet mich nicht. War ganz schlimm. Und dann wurden sie jetzt zum Glück noch aufgerufen.
Also man muss vielleicht dazu erklären, dass Sabine mir am Montag, Dienstag,
ja,
ein Reel von ihm geschickt hat und meinte, Melissa, schau dir das an, das ist was für dich. Und ich habe es angeschaut, ich habe das halbe Reel angeschaut und dachte mir, ja, Sabine kennt mich, das ist was für mich.
Es ist halt auch so, er ist halt auch voll der Heated Rivalry-Fan zum Beispiel. Deswegen dachte ich mir, Melissa, du musst halt einfach in seinen Content schauen.
Der Mann hat Geschmack.
Und es ist auch so, keine Ahnung, wenn man dann irgendwann so invested ist in die ESC-Sachen, dann kennst du dich auch aus mit, wer behind the scenes mit wem flirtet. Und das war auch vor ein paar Jahren schon. Da gab es, von wo waren denn die beiden? Sie hieß Effendi und er hieß, ich glaube, ob er nicht aus Schweden war. Auf jeden Fall, das ging monatelang, dass die sich dann so auch über Instagram angeflirtet haben und dann waren alle so, oh mein Gott, jetzt sehen sie sich live beim Finale und dann hast du immer so diese wie heißt es, Backstage-Räume, wo sie quasi abhängen, wenn sie gerade nicht performen und alle so ganz genau die Videos analysiert, sprechen sie jetzt miteinander oder nicht? Und das ist dieses Mal wieder genauso. Also Dänemark und Norwegen, ich fühle schon, da kommt was, das Drama.
Close personal friends.
Ja, aber sie haben auch sehr ähnlichen Look. Ich habe dir ja das Video geschickt, wo sie Walzer gemeinsam tanzen.
Ja, aber jein. Also es geht in die gleiche Richtung, aber ich finde, es unterscheidet sich schon auch ein bisschen. Aber ich habe es vorhin schon zu dir geschrieben und also ich möchte, dass du mich da nächstes Jahr mit in den Lore mit reinnimmst. Ab Januar, wenn es losgeht, geh mir damit so sehr auf die Nerven. Also du musst mir gar nicht viel damit auf die Nerven gehen. Als ob es viel braucht, um mich davon zu überzeugen, in irgendein Fandom reinzukommen. Nimm mich nächstes Jahr, nimm mich mit ab Januar.
Ich nehme dich mit, das ist nämlich nicht schwer, weil mich mein Verlobter, der hat immer so ESC so am Rande mitbekommen, bevor wir zusammengekommen sind. Dann war ich so, hold your horses, komm zur dunklen Seite. Seitdem ist er genauso invested. Also wir hüpfen ja gemeinsam auf der Couch rauf und runter, wenn die ESC-Banger spielt.
Ja, nee, ich muss da mit rein. Das klingt nach Spaß.
Eine Mini-Note noch an der Stelle. Es gibt sehr viele Dinge, die am ESC aktuell kritisiert werden, weil es halt eine durchaus sehr politische Veranstaltung ist und sehr viel politisch auch mitschwingt. Dessen bin ich mir bewusst. Ich supporte die Artists.
Being said. Speaking of Artists, ich leite mal langsam zum Podcast-Thema rüber. Und zwar ist es ja auch in der Vergangenheit schon immer wieder mal so gewesen, dass man Taylor manchmal mehr, manchmal weniger in der Öffentlichkeit sieht. Und tatsächlich hat man sie jetzt auch letzte Woche schon und jetzt auch diese Woche super viel gesehen. Letzte Woche war sie mit Travis zusammen in London und hat bei Sadie Sink, die aus Stranger Things und die auch im All Too Well Shortfilm mitgespielt hat, die ist da aktuell bei einer Theater-Musical-Produktion. Ich weiß es gerade leider nicht genau,
Ja,
sorry.
ich sehe die, ich glaube, ich sehe die Leading Role, glaube ich, aktuell, oder?
Und das kann sein. Und Taylor und Travis haben dazu geguckt und genau. Und jetzt diese Woche war Taylor auf super vielen Paparazzi-Fotos zu sehen, aber nicht so diese creepy, wir fotografieren dich irgendwas im Hinterhalt, sondern diese Pep-Walks, wo sie halt irgendwo ist und dann geht sie aus dem Restaurant raus und die ist genau, sie war darauf vorbereitet, dass sie jetzt fotografiert wird und so. Und sie hatte auch, also ihre Klamotten, die sie da anhatte, das war irgendwie schon so ein bestimmter Stil. Und ich will jetzt auch gar keine Gerüchte streuen, dass irgendwas kommt oder so. Es ist einfach nur was, was in der Vergangenheit halt manchmal so war, dass sie da, bevor irgendwas Großes war, öfter mal irgendwelche Pep-Walks hatte und dann im Nachhinein war die Kleidung halt auch irgendwie Easter Egg oder so. Das muss dieses Mal nicht so sein, aber falls es so ist, dann möchte ich es hier gesagt haben. Wir haben diese Woche sehr viel Taylor-Content bekommen und mir haben die Outfits sehr gut gefallen.
Taylor Alert.
Ja, wirklich. Und in diesem Sinne hätte ich gesagt, Taylor Alert. Lass reingehen ins Holz.
Lass uns über Holz sprechen. Weißt du, dass ich aus dem Waldviertel komme? Insofern ist es natürlich das Lied, über das ich am liebsten sprechen möchte.
Das ist kind of funny. Lass uns über Wutz sprechen. Sabine, wie findest du dieses Lied?
Das mochte ich von Anfang an, weil es halt sehr catchy ist. Ich weiß, es hat direkt sehr viel Hate bekommen, für alle, die es nicht wissen. Also dieses Lied ist ja voller sexueller Anspielungen. Da kann ich auch direkt eine funny Story am Anfang erzählen. Melissa, die hatte ich es heute schon geschrieben. Nachdem ich die ganzen Lyrics durchgegangen bin und mir selber meine Notizen gemacht habe, dann lasse ich mir manchmal von KI noch so ein Summary schreiben und quasi so kurz checken, gibt es irgendein ganz offensichtliches Thema, das ich irgendwie übersehen habe. Und das habe ich auch heute wieder gemacht, und zwar mit Gemini, kein Sponsorship an dieser Stelle. Gemini arbeitet ja mit total veralteten Daten, das heißt, beziehungsweise wie alle KI sind die ja einfach nicht up to date. Und es hat einfach sich nicht einreden lassen, dass dieses Lied von Taylor Swift ist. Also Gemini hat permanent gesagt, dieses Lied kann nicht von Taylor Swift sein. Das sind zu viele sexuelle Anspielungen drin. Auf diese Art und Weise schreibt Taylor Swift keine Texte.
Ich finde das so witzig.
Und es hat sich auch nicht einreden lassen. Also ich habe dann wirklich, ich habe nochmal geschrieben, so, also das ging dann in keiner Art und Weise um die Lyrics, sondern ich habe dann angefangen, mit Gemini zu streiten. Es hat dann quasi auch noch geschrieben, so, okay, du kannst jetzt behaupten, das Lied sei von Taylor Swift, aber das ist einfach falsch.
Aber ich muss wirklich sagen, ich habe ja, ich weiß nicht, im Podcast haben wir da, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen. Ich kenne Leute,
wenn man sich am Anfang, als das Album rauskam, so drüber unterhalten hat, wie gefällt dir das Album und so weiter. Und ich kenne einige, die meinten, sie finden die erste Hälfte des Albums deutlich stärker als die zweite. Ich konnte da irgendwie immer nicht so mit relaten, weil ich nicht so genau wusste, wie und was. Aber jetzt, wo wir so die Song für Song durchgehen, finde ich, merkt man schon, was die gemeint haben. Weil wenn man jetzt so vergleicht, worüber wir alles gesprochen haben, jetzt zum Beispiel gerade bei Ophelia oder so, wo ja wirklich super viel Background-Wissen hatten oder auch auf ganz, ganz viel Hintergrundwissen eingegangen sind und so. Das hat man jetzt halt so, ich habe das Gefühl, je später im Album, desto weniger haben wir das. Also ich weiß jetzt, was ihr meintet. So gerade lyric-wise ist wahrscheinlich die erste Hälfte des Albums wirklich stärker. Aber ich spoilere auch schon mal, mein aktuelles Lieblingslied des Albums, das wir noch nicht besprochen haben, ist auf der zweiten Hälfte des Albums.
Wie hat dir das Lied gefallen im Anfang?
Also, ich fand es auch von Anfang an sehr catchy und ich finde, ich hatte auch von Anfang an so diesen Impuls, ich will dazu tanzen. Ich habe aber immer versucht, nicht so auf den Text zu hören, weil ich habe schon ein bisschen gecringed. Also ich war so, Taylor, good for you. Aber TMI, also für alle, die die Abkürzung nicht kennen, TMI heißt too much information. Und ich bin ja normalerweise wirklich ein, es gibt kein TMI-Mensch, aber in dem Fall war ich so, weiß nicht. Aber mittlerweile finde ich es einfach nur noch witzig auch so, das Lied. Und es macht mir gute Laune. Es erinnert mich aber auch immer noch an Pocket Full of Sunshine in Easy A, beziehungsweise einfach zu haben. Mit diesem Worst Song Ever und dann vibet sie dazu.
Ja, und stimmt, das hattest du gesagt.
Ich muss sagen, was ich auch häufiger gelesen habe und was ich auch finde, es erinnert mich so ein bisschen an diverse Jackson 5-Lieder.
Ja, also das ist so klassisch Jackson 5, die Gitarre im Hintergrund vor allem.
Und ich finde, es ist auf jeden Fall so vom musikalischen her, aber wie wir von Gemini gelernt haben, auch vom lyrischen her, auf
das
jeden
nicht Taylor
Fall,
Swift.
Auf jeden Fall, was es Taylor so noch nicht gemacht hat. Und insofern, gehen wir mal ins Detail, hätte ich gesagt.
Ja, ich kann mal mit meiner offensichtlichen Analyse anfangen, wenn du möchtest.
Yes.
Also das ganze Lied beginnt ja mit so einem, wie sagt man, da tut sie diverse Dinge aufgreifen, die irgendwie mit Aberglauben zu tun haben. Also du hast am Anfang, hast du dieses Daisy's bare naked, I was distraught. Daisy, das sind ja die Gänseblümchen im Englischen. Das heißt, das, was bei uns so dieses er liebt mich nicht mit Gänseblümchen ist, ist bei ihnen das quasi mit Daisies. Dann hast du Penny's Unlucky, da ist für mich so eine Doppeldeutigkeit drin. Einerseits hast du dieses, ich glaube, wenn du eine Kopfseite nach oben findest von einem Penny, also diese Münze, dass das Unglück bringt. Gleichzeitig gibt es auch diese Penny Dreadful Groschenromane, oder die sind so Art wie die Groschenromane, die es bei uns gab, wo immer so urdramatische Geschichten erzählt werden. Gibt es übrigens auch eine sehr großartige Serie, die auf denen so halb basiert. Dann And then stepped on a crack, also das habe ich dann nur gegoogelt, das scheint auch irgendwie was zu sein, was irgendwie Unglück bringt im englischsprachigen Raum. Dann singt sie auch von einer schwarzen Katze. Übrigens, stopp, schwarze Katzendiskriminierung,
ja,
die können da gar nichts dafür.
Das ist voll traurig.
An dieser Stelle.
Wusstest du, dass schwarze Katzen weniger häufig aus dem Tierheim adoptiert werden? Das macht mich jedes Mal so traurig.
Das sind so cute. Aufhören damit.
Aber immer sagen muss, also meine Tante und mein Onkel, die hatten eine schwarze Katze und das war wirklich so ein richtiges Arschloch. Das war so witzig.
Aber die Persönlichkeiten von Katzen sind individuell.
Ja, auf jeden Fall. Also es war auch irgendwie witzig, arschlochmäßig. Die Katze, also die hat, oder haben auch einen Hund, die Katze ist leider mittlerweile gestorben. Und die Katze war auch vor dem Hund da. Und der Hund war ein Schäferhund. Und der Schäferhund hatte einfach Angst vor dieser Katze. Und manchmal... Und er wollte aber eigentlich Freundschaft. Und manchmal ist er zum Beispiel einfach an der Katze vorbeigelaufen und die Katze lag so da und im Vorbeilaufen hat sie ihm einfach eine gewischt. Und
das Dominanzverhalten.
Das war, also, ja, rest in peace, Sissy.
Ja, aber das machen Katzen auch untereinander. Das ist wirklich so ein, ich bin hier der Chef.
Ja, also.
Okay,
so viel dazu.
Zurück zu den Lyrics. Und nachdem wir quasi diese erste Strophe haben, kommt dann dieses ja, ich war halt immer ein bisschen abergläubisch und jetzt muss ich aber nicht mehr auf Holz klopfen. Also Holz klopfen, das kennt man eh, also quasi dieses, damit man quasi kein Unglück bekommt. Das ist mal das Offensichtliche. Dann haben wir das zweite große offensichtliche Theme, ist natürlich die Doppeldeutigkeit durch das gesamte Lied hinweg. Also wir haben natürlich so wörtlich, also es gibt quasi so drei Ebenen, kann man sagen. Das Wortwörtliche, also auf Holz klopfen, dass man kein Pech bekommt. Dann hast du das Sexuelle. Das heißt, sie findet einfach diverse Umschreibungen. Also ich sag's dir, Sigmund Freud hätte seinen Spaß mit diesem Lied.
Oh Gott.
Wie viel Phallus-Symbolik da in diesem Lied drinnen ist.
Oh Gott, stimmt.
Also angefangen von dem Offensichtlichen, dass sie von seinem riesigen Redwood-Tree spricht, bis hin zu, sie verwendet auch so Wörter wie cocky, wo cock ja auch drinnen steckt. Dann auch sowas wie, also his love was the key that opened my thighs. Also ist alles, also da ist schon ganz offensichtlich, was sie hier andeuten möchte. Sie spricht auch von seinem Magic Wand, finde ich auch sehr schön. Das heißt, eigentlich, da kann man, also das ist an Tiefe, ist nicht sehr tief, würde ich sagen.
Kommt drauf an, wen du fragst.
Okay. zumindest ist es vom Sprachlichen her not that deep. Genau. Das war es eigentlich schon mit den offensichtlichen Dingen. Was ich mir da noch notiert hatte dazu war, das hattest du ja vorher schon angesprochen, diese Kritik, dass quasi das Ganze so nach Jackson 5 klingt. Und da hatte ich mir gedacht, dass ich mir vorstellen kann, dass das voll Absicht ist. Also weil Jackson 5, das ist ja so dieses naive, kindliche ABC und auch I want you back und so, und das Ganze quasi halt irgendwie zu kombinieren mit ihren basically Zeilen über seine Erektion. Ich glaube, dass das halt auch einfach der Gag sein soll, dass quasi absichtlich genau der Track dazu gewählt wurde. Weil die Gitarre, die ist halt schon echt so, ach, sie klingt halt einfach super nach I Want You Back und so. Genau, das war's zu den sehr offensichtlichen Dingen.
Ja, also du hast schon tatsächlich auch sehr, sehr viel von dem was ich mir auch notiert habe. Ich habe es mal wieder mit Überschriften versucht und zu diesem Zeitpunkt möchte ich auch einfach mal sagen, es ist kein Wunder, dass ich in der Schule, wenn man bei seinen so Erzählgeschichten Überschriften finden musste, dass Erzählgeschichten immer nicht so meins waren im Deutschunterricht, weil also Überschrift für die erste Strophe, haha cute, Taylor ist abergläubisch. Aber natürlich auch das, was du schon gesagt hast, sehr viel Doppeldeutigkeit. Ich habe mir zum Beispiel auch gedacht, dieses Penny's unlucky, I took him back. Das könnte ja auch zum einen das, was du schon gesagt hast, mit dem Aberglauben, wenn man den Penny mit der falsch rummen Seite aufhebt, dass es dann Pech bringt. So, I took the penny back. Aber auch dieses Penny's unlucky, I took him im Sinn von der früheren Beziehung back.
Ja.
Also so auch nochmal so wie eine weitere Ebene einfach. Und dann der Pre-Chorus, den ich überschrieben habe mit wieder cute, sie braucht keinen Aberglauben mehr. Und das ist auch so ein bisschen das, was Taylor erzählt hat bei diesem, es gab ja im Oktober dann zum Release diese Kinoaktion, wo sie dann die Lyric-Videos gespielt hat und dann zu jedem Lied ein bisschen was dazu gesagt hat. Und ihre Erklärung zu Wood war ja, naja, es geht halt um Superstition und dass ich die ja jetzt nicht mehr brauche. So, das war so die Erklärung. Genau, also das ist so dieses Thema mit, oh, ich brauche das jetzt nicht mehr. Aber für mich ist da tatsächlich auch eine Referenz zu anderen Liedern, beziehungsweise zu einem anderen Lied des Albums drin, in diesem Pre-Chorus. Und zwar sagt sie ja, we make our own luck. Und das ist für mich so ein bisschen eine Opalite-Referenz, wo wir auch drüber gesprochen haben, dieses, der Opal, der natürliche Edelstein und dann der Opalite. Und auch im Musikvideo, wo es ja darum geht, sich mit diesem Opalite irgendwie sein eigenes Glück zu machen. Und das ist ein Motiv, was sie hier eben auch wieder aufgreift. Was man so vielleicht nicht unbedingt erwartet bei dem Lied, aber ja, so ein bisschen Tiefe ist dann doch drin. Beim Chorus habe ich mir gedacht, Taylor hat ähnliche Gedanken wie wir zu Aberglauben. Bringt ja doch nichts. Das heißt, sie erzählt, ja, ich habe so viel probiert, aber es hat nichts gebracht. Und jetzt sind wir aber glücklich und müssen nicht mehr auf Holz klopfen. Es hat mich am Anfang so viel Selbstbeherrschung jedes Mal gekostet, nicht dreimal zu klopfen, sondern zweimal. Also ich klopfe immer, aber bei uns klopft man ja dreimal. Und ich weiß nicht, ob das so ein amerikanisches Ding ist, dass man nur zweimal klopft oder ob das Absicht ist. Weil jetzt muss sie es ja nicht mehr machen, deswegen braucht sie nicht die dreimal voll klopfen.
Verstehst du das? Stimmt, das kann sein. Ja, ja.
Also ich weiß es nicht, vielleicht kennt sich jemand aus und weiß, ob das einfach ein Kulturding ist oder ob da mehr dahinter steckt. Und dann kommt der Post-Chorus. Und der Post-Chorus ist, well, that escalated quickly. Weil das ist der Moment, wo es wirklich so sehr sexuell wird mit, was du schon gesagt hast, mit cocky, he armatized me, was so ein bisschen der Versuch einer jugendfreien Umschreibung von digmatized ist. Das ist so aus der Bücherbubble auch mit ein Wortspiel, so wenn du so overwhelmed bist von der Phallus-Symbolik. Die zweite Strophe habe ich dann überschrieben mit, jetzt ist es außer Kontrolle. Also jetzt, ich glaube, sie hat irgendwo in irgendeiner Talkshow, ich glaube, es war bei Jimmy Fallon oder so, auch gesagt so, would it started in a very innocent place and then it just got out of control. Also es ist sehr unschuldig gestartet und dann ist es völlig außer Kontrolle geraten. Und ich finde, das zeigt diese zweite Strophe sehr gut. Und Gott, ich wäre so gern bei dieser Writing-Session dabei gewesen. Und ich glaube, die hatten den Spaß ihres Lebens. Es muss so witzig sein, das so zu schreiben. Witzig finde ich auch, dass sie hier schon auf ihre Verlobung anspielt, die zu dem Zeitpunkt aber ja noch nicht bestanden hat. Dass sie zu dem Zeitpunkt, als sie diesen Song geschrieben hat, waren sie ja noch nicht verlobt. Die Verlobung war ja tatsächlich an dem Tag, als sie die Podcast-Aufnahme gemacht haben, um das Album zu announcen. Also sie war da schon sehr selbstbewusst, dass das tatsächlich eintreten wird. Und dann die Zeile, die du auch schon angesprochen hast mit The Magic Wand. Da war ich beim ersten Mal einfach nur so, das hat sie nicht gesagt. wir haben hier aber in der zweiten Strophe tatsächlich auch eine Travis-Anspielung. Und zwar New Heights of Manhood. Erkennst du die Anspielung?
Ich kenne nur ich den ersten Teil, weil New Heights, ist das nicht sein Podcast?
Genau. Also
da, wo sie es auch announced haben, dass sie
verlobt
sind, oder?
Ja, nee, nicht die Verlobung, sondern das Album halt. Aber genau, das heißt, es ist ja einmal so ein Shoutout für den Podcast, so New Heights, aber natürlich auch New Heights of Manhood, also neue Höhen, neue Größen von Männlichkeit, Manhood halt. Ich habe hier aber auch eine Referenz zu einem anderen Lied tatsächlich gefunden. Und zwar zu einem Song von Tortured Poets. Und zwar The Smallest Man Who Ever Lived. Ich weiß nicht, ob du das Lied im Kopf hast. Ich habe es dir, glaube ich, schon mal geschickt. Da heißt es in der zweiten Strophe You didn't measure up in any measure of a man. Und ich fand es damals schon sehr lustig. Also ich habe mir damals schon so gedacht, ja, das kann man auch so ein bisschen doppeldeutig sehen. Einerseits so, du bist kein echter Mann, du hast dich scheiße verhalten und so. Aber es klingt halt auch so ein bisschen wie, haha, kleiner Penis. Und das halt hier im Vergleich mit New Heights of Manhood ist für mich schon so ein bisschen ein versteckter Diss. Also
übrigens, sowas supporten wir auch Whistle Not. Ja, Punkt.
Genau. Punkt. Doppeldeutigkeit. Kann natürlich auch sein, dass das nicht so beabsichtigt ist, aber das ist mir in dem Fall einfach aufgefallen. Das waren tatsächlich schon so diese versteckten oder weniger versteckten Dinge, die ich hier auch gesehen habe. Und wie du schon gesagt hast, super viel Doppeldeutigkeit, super viel verschiedene Schichten, und man kann das natürlich vollkommen ernsthaft hören und nicht lachen, aber ich habe halt leider den Humor einer 13-Jährigen und deshalb finde ich das Lied einfach sehr witzig.
Hast du dir eigentlich Gedanken gemacht darüber, dass dieses ganze Lied irgendwie voll komisch aufgebaut ist? Also normalerweise hast du immer so eine starke Bridge, mhm, und die fehlt da komplett. Aber es ist irgendwie sehr oft, wird irgendwie derselbe Teil wiederholt. Also das ist ja dann quasi der Post-Chorus. Also dieses Forgive me, it sounds cocky. He matized me. and opened my eyes. Aber ich habe mich nur gewundert, weil das uruntypisch ist eigentlich für ihren eigenen
Ja.
Schreibstil.
Ja, also mir fallen auch spontan nicht viele Lieder ein von Taylor, die keine Bridge haben. Tatsächlich fällt mir gerade nur eins ein und das ist Now That We Don't Talk. Das war auf 1989 Taylors Version From The Vault. Ist auch tatsächlich ihr kürzestes Lied überhaupt, weil eben auch die Bridge fehlt. Aber ja, ich habe mir da gar keine Gedanken dazu gemacht, aber ich finde es spricht für mich auch wieder so ein bisschen dafür, dass sie halt was komplett anderes machen wollte.
Vielleicht hatte sie mal vor, eine Bridge zu machen. Also wie du vorhin auch gesagt hast, dass es sie irgendwie da so bis zur Hälfte gekommen ist und dann war sie so, okay, fuck it.
Jetzt wird's nur noch lustig.
Ja. Ja, fand ich nur interessant beim Anhören.
Recherche Sabine.
Dann möchtest du wissen, was ich dazu recherchiert habe?
Ja, also ihr müsst dazu wissen, meistens weiß ich so grob, was Sabine recherchiert hat, weil ich entweder sage, hey, dieses Lied, da könnte das und das passen, oder wir sprechen einfach drüber, hey, welches Recherchethema würde passen. Die Ergebnisse kenne ich im Normalfall nicht, aber zumindest das Thema. Aber diesmal werde ich genauso überrascht wie ihr, Sabine.
Ja, meine Recherche hat so ein bisschen eine Story durchgemacht. Also es hat sehr harmlos angefangen und dann ist es irgendwie ein bisschen abgedriftet. Vielleicht ein bisschen so
Wie
wie
das
die
Lied.
Lyrics von Wood, ja.
I like.
Deswegen fangen wir mal an mit den ersten Dingen, die ich mal so recherchiert habe. Also das Erste, was ich mich gefragt habe, ist, sehr harmlos, woher kommt es denn eigentlich mit dem Knock on Wood?
Das ist wirklich sehr harmlos.
Und die schlechte Nachricht zuerst, es gibt jetzt nicht irgendwie, man weiß eigentlich nicht, woher es genau kommt. Es gibt irgendwie so drei unterschiedliche Theorien. Also es gibt so einerseits die ein bisschen romantischere, also die Kelten haben geglaubt, dass in Bäumen Geister oder Götter wohnen und wenn man quasi auf diesen Stamm klopft, dass man sie quasi zum Schutz ruft, beziehungsweise um Glück zu bekommen. Dann gibt es die christliche Theorie. Die christliche Theorie ist, dass das quasi an das Holz des Kreuzes von Christi erinnern soll.
Das ist hart. Oh mein Gott. Noch mal ein ganz kurzer Exkurs, weil die Folge ist eh schon lost. Hast du diesen neuen Trend gesehen? Also ich habe es auf Insta entdeckt, dass dann irgendwelche so Creatorinnen da sind und sagen, I treat my husband like Jesus.
Nein.
Und dann Schnitt und dann kommen halt andere und halten einfach so irgendwie Hammer und Nägel oder so Bohrmaschine und Nägel hoch.
Oh Gott.
Ja, das ist mir jetzt gerade an der Stelle so eingefallen. Das ist aber ja makaber. Also, das hätte ich
Ja.
tatsächlich nicht gewusst.
Ja, und der Gedanke ist da halt auch wieder, dass es quasi dieses auf Holz klopft, dass einem das so schützt oder so als so Mini-Glaubensakt dann zu sehen ist. Dann gibt es noch die mittlerweile manchmal als am wahrscheinlichsten angesehene Theorie. Und zwar gibt es so einen Folklorist, der hat argumentiert, dass das Ganze auf ein Kinderspiel des 19. Jahrhunderts zurückgeht. Das hieß irgendwie Tiggy Touchwood. Das mit dem Namen
Wie?
war schon Tiggy Touchwood. Das war auch sehr lustig. Das war so eine Art Fangenspiel und da konntest du quasi immun werden, wenn du Holz berührst.
Also sowas wie das Haus beim Fangen spielen, wenn ich
Ja.
hingehe, dann kann ich nicht gefangen werden. Und da ist
Ja.
es, wenn ich Holz berühre.
Genau, bei uns heißt das Halo übrigens. Bin ich im Halo.
Okay.
Genau, und sein Argument ist irgendwie, wenn das wirklich so voll auf keltische Wurzeln oder was heidnische Bräuche zurückgehen würde, dann hätte man das über die Geschichte hinweg immer wieder gefunden, aber es ist irgendwie so plötzlich aufgetaucht, dass er meint, es muss eigentlich auf dieses Kinderspiel zurückgehen.
Spannend.
Ja, und
Boah, wir
das
sollten, glaube ich, das Spannenschwein mal wieder einführen.
stimmt, das haben wir seit der ersten Folge nicht gehabt. Aber weißt du, was witzig ist? Man findet das ja in so ganz vielen unterschiedlichen Sprachen. Also in Italien
Ja.
sagt man zum Beispiel, was ich aber witzig fand, nicht Holz berühren, sondern man sagt Eisen anfassen.
Okay, aber klopfen die dann auch auf Eisen?
Ich glaube, sie fassen es nur an. Ja, und dann gibt es aber eigentlich ja witzigerweise in UK und US-Englisch hast du ja einerseits dieses Touchwood und dann hast du aber ich glaube, in UK hast du das Knock-on, nee. Umgekehrt, in UK hast du Touchwood, heißt das, dass es Glück bringen soll. In den US ist es Knock on Wood. Ja, das war jetzt noch harmlos. Ich bin dann, das nächste Schritt, den ich gegangen bin, habe mich gefragt, was sind denn eigentlich diese Redwood Trees? Also, Redwood Trees, das sind, also da gibt es zwei unterschiedliche Bäumarten. Das eine sind die Coast Redwood und das andere sind die Giant Sequoia oder so heißen die. Und die Coast Redwood, das sind die höchsten Bäume, die es gibt. Also das sind diese Mammutbäume, diese ganz riesigen. Und die anderen sind hingegen die mit dem größten Umfang. Übrigens.
Wow.
Aber es geht hier vermutlich um die höchsten Bäume. Und ich fand das ganz verrückt. Also die werden regelmäßig so 90 Meter hoch
Das ist insane.
im Durchschnitt oft über 100 Meter. Finde ich ganz verrückt, riesig.
Und das sind schon, warte mal, die mit den 100 Metern sind nicht, also sind das jetzt die, die du meinst, die auch die höchsten werden oder
Das
sind
sind
das
die
die anderen?
höchsten. Das sind die höchsten. Und den höchsten, den man gerade überhaupt kennt, das ist einer von diesen Coast Redwood Trees, der heißt Hyperion und der ist 116 Meter hoch, Melissa. 116 Meter, das kann man sich ja nicht mal vorstellen. Ich meine, der Big Ben, der ist 96 Meter hoch zum Beispiel.
Das ist gefährlich.
Ja, und was mich dann direkt wieder abgefuckt hat, war, dieser Baum wurde 2006 entdeckt und seit 2022 darf man den nicht mehr besuchen. Da steht eine ganz hohe Strafe drauf, weil Touristen das Unterholz zerstört haben.
Bitte was? Sucht euch Hobbys, die nicht die Welt zerstören. Sowas macht mich so sauer, weil solche Leute zerstören es dann für alle.
Ja, komme zum letzten Part meiner Recherche. Dann habe ich sehr drüber nachgedacht. Das ist schon krass. Ich meine, Taylor vergleicht da den Penis ihres Verlobten mit den größten Bäumen, die wir kennen. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das denn eigentlich? Wie akkurat ist die Einschätzung von Partnerinnen von der Penisgröße ihres Partners?
Sabine, ich liebe dich.
Und wie gut können Männer ihre eigenen Penises einschätzen?
Ich glaube, wir müssen diesmal die Folge wirklich mal als explizit
Weißt du, so als Side-Info, ich tue mich in meiner eigenen Forschung, beschäftige ich mich eigentlich immer damit, wie Frauen ihre eigenen Fähigkeiten einschätzen und Männer ihre Fähigkeiten überschätzen. Deswegen war das direkt on theme. Das fand ich ganz toll, diese Recherche.
Also nächstes Projekt steht, du weißt, so nächstes Paper. Ich möchte bitte, dass du den Vorschlag für dieses Projekt mal in der Mittagspause pitcht.
Unsere Chefin wird sich freuen. Es wäre aber nicht das Unhinged, das komischste Thema, das wir je hatten beim Mittagessen, muss man dazu sagen.
Ja, vermutlich.
Also, man findet tatsächlich etwas. Da gibt es zum Beispiel eine Studie von Cheng et al. Aus 2025 aus China, dass Männer sich überschätzen. No surprise there. Und zwar haben in dieser Studie 72,8% ihre Penislänge gravierend überschätzt in der erigierten Form, damit man, also meistens macht man das in der erigierten Form, damit du quasi, wie sagt man, damit das nicht so rumlappert. Also damit stabil ist. Melissa kriegt sie gar nicht mehr in dieser Folge.
Ja, tell me more.
Und das heißt, sogar fast drei Viertel der Leute haben sich überschätzt. Es gibt dann auch noch andere Umfragen, da schätzen so 66% die Länge als durchschnittlich ein, 22% als überdurchschnittlich und nur 12% sagen, dass sie einen kleinen haben. Das Offensichtlichste ist halt, dass wir hier so ein Social Desirability Bias haben. Das heißt, die Männer wollen sich halt einfach so darstellen, wie sie denken, dass es von der Gesellschaft gut wahrgenommen wird. Und das wird ja ganz offensichtlich durch sowas wie Pornokonsum auch geprägt. Also da kriegt man halt einfach ein total falsches Bild davon, wie so ein Durchschnittsmann oder auch eine Durchschnittsfrau auszuschauen hat. Und dann hast du halt auch sowas wie kulturelle Männlichkeitsideale, die auch Einfluss nehmen. Was ich dann noch spannend gefunden habe, ist, jetzt vor allem jetzt bezüglich Taylor, wie es denn da ausschaut, ob der Partnerinnen quasi die Länge auch überschätzen oder unterschätzen. Und da gibt es ganz wenig Studien.
Aber um zu entschuldigen, man muss auch wieder auf das alte Thema zurückkommen. Partnerstudien sind auch einfach immer ein Pain.
Ja. Aber es gibt sehr wenige Studien, die es gemacht haben, aber die wenigen, die ich gefunden habe, da war es tatsächlich so, dass auch die Partnerinnen zu leichter Überschätzung tendiert haben. Und was aber eigentlich ganz schön war, dass wirklich ein Großteil der Frauen, also ich glaube, es waren so über 80% angegeben haben, dass sie zufrieden sind mit dem, was sie haben.
Und das ist doch das Wichtigste.
Genau. Verzerrung war aber insgesamt trotzdem kleiner als jetzt bei den Männern selber. Und wenn man jetzt so drüber nachdenkt, warum Taylor das jetzt so überschätzt, das ist einfach doch, ist doch einfach nur ein Appreciation-Post insgesamt, oder? So ein bisschen Ego-Boost. Voll. Das ist so, wie wenn du eigentlich voll trainiert bist und dann fragst du deinen Partner, magst du das Gurkenglas für mich aufmachen, weil ich armes, schwäbisches Geschlecht habe vergessen, wie man Gurkengläser öffnet, obwohl ich ja vorher alleine gewohnt habe und es immer selber gemacht habe.
I cannot relate. Würde ich nie machen. Aber ich fand das gerade noch voll spannend, was du gemeint hast mit der kulturellen Komponente, gerade bei den Verzerrungen und so. Weil wenn man jetzt zum Beispiel in die Antike zurückguckt und sich zum Beispiel diese ganzen griechischen Statuen und so anguckt, dann war es ja da tatsächlich so, dass eher, also da war es, wie war denn das, die haben oft kleine Penisse, weil das gleichgesetzt wurde mit Weisheit oder so. Irgendwie sowas war doch da auch, dass da quasi gesagt wurde, naja, die sind so großartig und toll, die brauchen jetzt keinen großen Penis. Oder irgendwie so, ich bin keine Kulturwissenschaftlerin, aber irgendwas gab's da, weil irgendwer mal meinte, hör, die ganzen Statuen, das ist ja witzig. Aber ja, das hatte damals eine andere kulturelle Einschätzung, als es heutzutage der Fall ist.
Im Mittelalter hattest du es dafür dann schon wieder dieses Groß steht für Stärke Ding, weil da hatten die ja diese, ich weiß nicht, warst du mal auf dem Mittelalterfest, wo die Leute auch tatsächlich so originalgetreue Kostüme getragen haben?
Ich glaube nicht, aber ich glaube, ich weiß, worauf du raus willst. Ich bin gerne in Museen. Selten, aber gerne.
Ich habe einen Freund, der sehr viel Wert darauf legt, sehr akkurate Dinge anzuhaben. Und es ist faszinierend, erstens, wie viel Penisschmuck der an sich hängend hat, wenn man mit dem dann auf so ein Mittelalterfest geht, weil die das einfach, keine Ahnung, es war halt so, das muss man überall zeigen und so. Und dann hatten die aber auch halt gleichzeitig diese Penis-Pouches, die so urübertrieben ausgebeult waren, vorne an den Hosen so dranhängen.
Lol. Okay, dann wissen wir, dass der kulturelle Shift auf jeden Fall spätestens im Mittelalter kam.
Ja, nichtsdestotrotz. Wie gesagt, wir scherzen darüber, aber eigentlich, ich finde es ja einfach immer generell scheiße. Egal welches Geschlecht man hat, es gibt einfach so viel Scheiße an Idealen, mit denen man zu kämpfen hat.
Wir bewerten keine Körper, wir kommentieren keine Körper und Schönheitsideale oder irgendwelche körperlichen Merkmale, die man anstreben soll, laut Gesellschaft, finden wir scheiße.
Ja, und dementsprechend scheiße finde ich auch Jokes drüber zu machen über die Größe und die Kleine oder Durchschnittlichkeit, was auch immer, von diversen Körperteilen.
Egal bei welchem Geschlecht.
Egal bei welchem Geschlecht. Wir kommentieren nichts, was nicht in 5 Minuten geändert werden kann an einer Person.
Und damit haben wir zu dieser sehr chaotischen und sehr witzigen Folge trotzdem irgendwie ein viel zu ernstes Ende.
Ja, das war's eigentlich schon dann aber mit meiner Recherche. Melissa, welches Lied sprechen wir denn eigentlich das nächste Mal?
Nächstes Mal sprechen wir über Cancelled. Und ich bin schon sehr gespannt.
Ich hoffe, wir werden nicht gecancelt nach der Folge, die wir jetzt gerade aufgenommen haben. Sonst wäre es umso passender.
Ich bin sehr gespannt, was du zu dem Lied sagst, weil, also textmäßig kann ich es nicht so einschätzen. Ich will dich jetzt nicht biasen, deswegen sage ich nicht, was ich denke. Und ich muss sagen, von der Musik her erinnert es mich sehr ans Reputation-Album, auch vom Text her ein bisschen. Und ich habe nämlich auch eine Vermutung, welche Meinung du zum Reputation-Album hättest, würden wir das jetzt besprechen. Und deswegen sehe ich deine Meinung zum Lied nächste Woche so ein bisschen als Teaser, wie du das Reputation-Album findest.
Ich kenne ja aber einzelne Lieder vom Reputation-Album.
Einzelne Lieder kennst du aber so im Gesamt. Ich finde, das muss man so im Gesamten betrachten und beurteilen. Und was auch cool ist bei Cancelled, das ist komplett mit Großbuchstaben geschrieben und mit Ausrufezeichen. Und das ist sehr Melissa-coded, weil, also wenn ich mit Leuten schreibe, ich schreie die regelmäßig an. Also du, über Text.
Ich auch. Du weißt ja, wie ich dich meistens anschreibe.
Melissa!
Rufzeichen.
Und ich schreibe dann zurück. Sabine!
Und das war letztes Mal so toll. Ich habe Melissa geschrieben und dann bin ich angerufen worden. Und da habe ich einfach was 10 Minuten lang nichts mehr geschrieben, nicht geantwortet.
Das war fies. Ich muss noch ein Geständnis machen. Also, Spotify ist jetzt 20 Jahre geworden. Und anlässlich dieses 20-jährigen Jubiläums haben sie wie so ein Spotify-Wrapped gemacht. Also ich kann einigermaßen gut zugeben, das erste Lied, das ich gehört habe auf Spotify. Also man muss dazu sagen, ich habe mir relativ lang den Account geteilt, bis es nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, ich habe erst seit irgendwann 2020 einen eigenen Spotify-Account.
Mhm.
Und das erste Lied, das ich auf Spotify gehört habe, war I Lived von, ich glaube, One Republic oder so. Das ist okay, ist jetzt nicht super peinlich. Mein Most Played Artist war Taylor, keine große Überraschung. Und dann hat man auch so eine Playlist gekriegt mit, ich glaube, den 100 meistgespielten Songs. Bei mir war auf Platz 1 You're on Your Own Kid mit einer etwas unangemessen hohen Anzahl von Liedern. Generell die ersten Lieder, das darf man eigentlich keinem zeigen. Es wirkt auch nicht so, als hätte ich überhaupt versucht, glücklich zu sein im Leben.
Wie oft hast du sie gehört?
You're on Your Own Kid habe ich 479 Mal gehört.
Ach, das geht ja.
Ja, also ich kenne tatsächlich eine...
Traurig, das Lied ist, das stimmt schon.
Nee, es geht eher noch... Also dann kommt Betty, Champagne Problems, Exile, Maroon, The Lakes. Dann kommt Vigilante Shit, so. Es ist so, I don't wanna be happy, but I wanna be a badass about it. Und jetzt kommt der Teil, den ich beichten muss und für den ich mich ein bisschen schäme und den ich mir auch nicht erklären kann. In dieser Liederliste mit den meistgespielten Songs. Das kann nicht richtig sein. Weil unter anderem in dieser Liste ist Glitch.
Das ist ja das Lied, was du gar nicht ausstehen kannst.
Ich mag das Lied nicht mal. Nee, gar nicht. Und das habe ich angeblich 129 Mal gespielt.
Warte mal, welches Album ist das?
Midnights. Ich kann es mir halt nur dadurch erklären, dass ich das Midnights-Album schon relativ viel gehört habe. Und es ist jetzt auch, es ist jetzt nicht super kurz, aber es ist halt deutlich kürzer als zum Beispiel Tortured Poets. Das heißt, obwohl ich Tortured Poets sehr viel von den Minuten her gehört habe, habe ich es halt nicht so oft gehört wie jetzt zum Beispiel Midnights, weil damit man bei Tortured Poets durchkommt, braucht man halt 2,5 Stunden so. Aber ich kann mir nicht erklären, wie ich einfach 129 Mal Glitch gehört haben soll und nur 128 Mal You're Losing Me und Marjorie weniger als Glitch.
Wann hast du dich angemeldet übrigens auf Spotify? Das sieht man ja auch beim ersten Lied. Das
2020. 2020. Ah
ja, voll spätest.
Ja, wie gesagt, ich habe vorher, hatten wir den geteilten Account, deswegen ist es ein bisschen verzerrt. Ich glaube, eigentlich nutze ich Spotify seit, lass mich überlegen, ich glaube 2015 oder so.
Ja, genau. Ich habe es bei mir tatsächlich auch nachgeschaut. Man muss dazu sagen, ich benutze keinen Spotify mehr, weil ich aus, wie sagt man, Ich wollte nicht Trump supporten und die anderen Dinge, die mit Spotify-Geldern bezahlt werden. Und ich wollte, dass die Artists mehr Geld bekommen. Deswegen bin ich mittlerweile bei Tidal. Keine Werbung an dieser Stelle.
Du machst, dass ich mich wieder schlecht darüber fühle. Aber ich bin von ChatGPT weg.
Ja. Aber es ist halt auch so. Die haben ganz viel Eiswerbung gespielt letztes Jahr. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt nicht mehr auf Spotify, aber ich konnte es trotzdem noch nachschauen. Das gab es auch für Nicht-Premium-Kunden. Und es war so peinlich. Also ich bin seit 2012 auf Spotify. Und das ist so schlimm, weil es ist überhaupt nicht mein Musikgeschmack. Aber du wirst nie erraten, was mein erstes Lied war, das ich jemals auf Spotify gehört habe.
Okay, wir machen ein Spiel draus. Ist es Popmusik?
Ja, und es ist 2012.
Es ist 2012. Ist es eine Band?
Nein, es ist ein One-Hit-Artist. Oder zumindest bei uns.
Okay. Englischsprachig?
Nee. Portugiesisch, glaube ich.
I Say Chupego?
Ja, es ist I Say
Geil.
Oh, das ist,
ich finde es aber auch geil, dass ich drauf kam.
Es ist aber so dumm, weil ich ja eigentlich diese Musik gar nicht höre. Aber Achtung, kurzer altes Reveal, ich bin alt. Das war einfach das Jahr, wo ich Matura bzw. Abi gemacht habe. Und wir haben, ich glaube, dass das eins der Lieder war, das am Matura-Ball gespielt wurde. Und wir haben auch diverse Lieder bei unserer Mitternachtsanlage, bei den Österreich sind ja unsere Schulbälle, das ist immer ein big thing, haben wir auch getanzt. Deswegen weiß ich nicht, ob wir das nicht sogar in dem Zusammenhang gehört haben.
gar nicht.
Ja, aber ich fand es ganz schlimm, weil das ist echt so etwas, was nicht meinen Musikgeschmack widerspiegelt.
Da bin ich mit I Lived echt noch gut dabei.
Ja. Aber mein Top-Lied, also mein Top-Artist war Lee Vollebeck und mein Top-Lied war von ihm Long Blue Light und da habe ich auch so an die 400
Wiedergaben.
Das ist auch ein
sogar
Special
in
unserer
Playlist.
Ja.
Ja. Ich kenne einfach eine, die hat bei ihrem Top-Lied über 1000 Wiedergaben.
Mein zweites Lied ist ein Lied, das heißt Like an Eagle und das dritte, es ist so lustig. Mein drittes Lied, drittes Top-Lied auf Spotify ever ist Have You Ever Seen the Rain von CCR. Das kennt ihr bestimmt, wenn ihr mal irgendwie so Oldies Radio aufgedreht habt aus den 60ern.
Wie oft?
234 Mal. Das ist in Ordnung.
Das ist, jetzt gucke ich mal, was ich so in der Größenkategorie habe. 234 Mal. Das ist bei mir so auf einer Ebene mit oh, das sind die ganzen Tortured Poets Songs. Ich habe 233 Mal Evermore und The Smallest Man Who Ever Lived und 235 Mal The Black Dog. Okay.
Das ist nur schon so lustig. Man muss an der Stelle sagen, ich höre CCR. Es ist ja nicht, ich schäme mich ja nicht dafür. Aber es ist nur lustig, dass es trotzdem mein, das ist mein drittes Lied ist, ja. Gutes Lied. Ja, aber
ja.
Sonst macht alles sehr Sinn. Da ist auch sehr viel Fleetwood Mac drin in dieser Liste.
Ja, ich weiß auch nicht. Also, dass Glitch bei mir drin ist, das muss ein Glitch sein. Wirklich.
Ich glaube auch. Das Ganze, ich schau mal, bei mir irgendwas noch richtig Peinliches drin ist. Aber ich glaube, es sind da eigentlich nur geile Banger drin. Ich habe mir diese Playlist direkt auf mein Tidal kopiert, weil das geht ja, weil ich mich dann die gleich anhören wollte. Kennst du das, wenn du deine eigene Playlist hörst und dir denkst, oh mein Gott, wer ist diese Person mit diesem guten Musikgeschmack?
Regelmäßig.
That's me.
Ich glaube, nur würden wir uns gegenseitig unsere Playlist schicken, würden wir das nicht denken.
Nein. Wobei, ich habe sehr viel so Indie auch drin. Es ist auch einiges an Funk. Dementsprechend, äußere Chipego ist nicht sehr repräsentativ.
Oh Gott. Ja, in diesem Sinne sollten wir vielleicht langsam mal zum Ende kommen.
Es hat mir eine Freude, Melissa.
Es war mir wie immer auch eine Freude, Sabine. Wie immer, wir freuen uns sehr, sehr doll, wenn ihr uns auf der Podcast, das bleibt jetzt so drin, auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens folgt, wenn ihr uns da gut bewertet, wenn ihr Kommentare hinterlasst, entweder bei der Plattform, wenn das geht, oder auf Instagram. Wir heißen das Swiftly Analyzed Podcast mit Punkt zwischen den Wörtern. Folgt uns da, kommentiert, liked unsere Bilder. Es gibt Memes. Ich habe immer sehr viel Spaß beim Erstellen. Also würde ich mich auch freuen.
Ihr müsst unbedingt Melissas Memes anschauen. Ich lache immer sehr viel.
Das freut mich. Genau. Und ansonsten erzählt anderen Leuten von uns. Macht Werbung für uns. Wir sind nämlich sehr schlecht darin. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört.
Wenn es wieder heißt, Swiftly Analyzed. Baba!
Ade!